Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen in der Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt in der kommenden Stunde hier wieder mit dabei sind bei Radio Horeb, egal wo Sie uns hören, ob in Berlin und Leipzig auf DVB-T im Kabel und Satellitennetz, auch alle, die im Internet dabei sind und natürlich alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol, die uns jetzt auch verbunden sind. Wenn Päpste jemanden zum Doktor Ecclesiae, zum Kirchenlehrer erheben, dann befördern sie ihnen ein ausgesprochen illustres Team. Wenn man das allerdings bei jemandem tut, den die Tradition auch noch Doktor Angelicus nennt, naja, dann hat das schon, ohne jetzt das restliche Lehrerinnen-Team herabzustufen, doch nochmal eine andere Dimension. Und mal ehrlich, wir sind ja unter uns, gerade heute am Gedenktag des Kirchenlehrers Thomas von Aquin, wir dürfen da auch erlaubterweise und ruhigen Gewissens den reichlich profanen Schlachtruf »Es gibt nur einen Rudi Völler« umschreiben und skandieren »Es gibt nur einen Kirchenlehrer, den heiligen Thomas von Aquin«. Ganz im Ernst, dieser Mann, den jeder zu kennen scheint, über den man im Salongespräch gern mal charmante Bonmots vom stummen Ochsen, der angesichts einer besonderen Erfahrung am Ende seines Lebens seine Schriften für Stroh gehalten haben soll, zitiert, dieser Mann ist einfach mal der Kirchenlehrer par excellence. Auf ihn haben sich ganze Generationen berufen und er hat, ob er das nun wollte oder nicht, als Lehrer der Kirche selbst Kirchengeschichte geschrieben. Ja, und trotz des enormen Umfangs geistlicher Schriften, man denke nur an die uns allen bekannten Anbetungs- und Fronleichnamslieder, ist er wohl bis heute in der heiligen Verehrung eher ein Geheimtipp als ein Chartstürmer. Wohl, weil man ihn vielerorts für einen großen, vielleicht den bedeutendsten Theologen hält, ihn damit aber per Definitionem zugleich auf die hinteren Listenplätze spiritueller Fitnesstrainer platziert. Wie steht es um das Denken und das Leben dieses Lehrers der Kirche? Wenn es jemanden gibt, der sich mit dem heiligen Thomas auskennt, dann ist es der Zisterzienser Pater Dominikus Trojan, Stiftsbibliothekar und Hochschullehrer aus dem österreichischen Heiligen Kreuz. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Pater Dominikus.
Guten Abend.
Pater Dominikus, es gibt, wenn man sich einem Heiligen nähert, oft auch Phasen, in denen man mit den Klischees ein wenig umherläuft und sich, wenn man schon nicht abwendet, so doch auch nicht wirklich dem Leben und Denken eines Heiligen zuwendet. Und dann gibt es Momente und Begebenheiten, in denen sich eine Tür in dieses Denken öffnet. Gab es so einen Moment in Ihrem Leben vielleicht, eine bestimmte Lektüre oder Begebenheit, wo Ihnen klar wurde, Mensch, der heilige Thomas, das ist es?
Ich muss auf diese Frage eine ungewöhnliche Antwort geben, die dem heiligen Thomas selber sicher nicht recht wäre, und zwar nicht aus persönlichen, sondern aus systematischen Gründen. Thomas von Aquin, wie wir sehen werden, hat es immer abgelehnt, davon zu reden, dass es in der Seele eingeborene Ideen gäbe. Also solche, die man bei seiner Geburt schon mitbringt. Ich muss sagen, dass die Liebe zum heiligen Thomas bei mir eine so derartige eingeborene Idee gewesen ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon mit 13 Jahren, damals standen wir Anfang der 70er Jahre und man trug auf den damals beliebten Parker-Mänteln Buttons, kleine runde Blechkapseln, auf denen man seine meist musikalischen Vorlieben angab, dass ich damals so etwas fabrizierte, auf dem stand »I like Thomas Aquinas«. Möglicherweise ist das Ganze evoziert worden durch die Beschäftigung mit der griechischen Philosophie im Gymnasium. Aber der eigentliche Ursprung der Liebe zum heiligen Thomas ist bei mir ein Geheimnis. Thomas von Aquin, Doktor Ecclesiae. Wir schreiben den 15. April des Jahres des Heiles 1567. Noch gilt der alte julianische Kalender. In den Ländern des Nordens tobt die Reformation und bedroht schmerzlich die Einheit des Glaubens. An der Spitze der Kirche steht der heilige Papst Pius V. aus dem Orden der Prediger. Nicht in 1000 Jahren hatte die kirchliche Autorität es gewagt, das erhabene Quadrivium der lateinischen Kirchenlehrer Augustinus, Ambrosius, Gregor und Hieronymus zu erweitern. Als Papst Pius V. am 15. April 1567 einen fünften Lehrer der lateinischen Kirche benannte, und zum ersten Mal mit dieser geheiligten Tradition brach, setzte er sich einem vorhersehbaren Missverständnis aus. Thomas von Aquin war Dominikaner, Pius V. war Dominikaner. Das Kalkül war leicht durchschaubar gewesen und der regierende Papst ohnehin alles andere als beliebt. Aber in diesem Amt ist das kein Kriterium. Hätte jemand, der das verstanden hatte, nicht auch verstehen müssen, dass Eitelkeit es noch viel weniger ist? Aber wer sich unbeliebt macht, ist wohl auch nicht eitel. Und wer nicht eitel ist, ist frei, sich unbeliebt zu machen, also das Notwendige zu tun. Das allerdings ist in diesem Amt ein Kriterium. Allein darum ist es nicht die Relation einer Mehrheit, deren Vollstrecker es wäre. So nämlich könnte die Not nicht gewendet werden. Es sei denn, einer wäre so naiv zu glauben, dass das Richtige sich von selbst auf der Seite der Mehrheit fände. Das Gute ist nicht eine Qualität des Quantum, sondern eine Eigenschaft des Seins, wie auch die Wahrheit. Und diese zusammen ergeben das Richtige, das, das zu tun ist. Als der heilige Papst Pius V. am 15. April 1567 den heiligen Thomas von Aquin feierlich zum Kirchenlehrer erhob und damit der Frage nach der Natur seines Amtes eine präzise Antwort gab, war er überzeugt, das Richtige getan zu haben. Das Richtige, um die Not zu wenden. Ebenso wie er davon überzeugt war, es sei notwendig, der Liturgie, dem unbestreitbaren Höhepunkt und Zentrum des gesamten kirchlichen Lebens, eine einheitliche Gestalt zu geben, Kraft derer die Form den orthodoxen Glauben unmissverständlich spiegeln sollte. Schließlich war er der erste derer, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Wenige Jahre zuvor hatte das Konzil von Trient seine Arbeit abgeschlossen und die überlieferte heilige Lehre der Kirche gegen die Angriffe der Neugläubigen präzisiert. Auf dem Altar der Konzilsaula lag neben dem Kodex der Heiligen Schrift und den Lehrentscheidungen der Päpste die Summa Theologiae des heiligen Thomas von Aquin aufgeschlagen. Eine Ehre, die keinem anderen Theologen jemals zuteil wurde, wie Leo der 13. später in seiner Enzyklika Aeterni Patris ausdrücklich sagen wird. Pius dem V. fiel nun die Aufgabe zu, die Ergebnisse der Kirchenversammlung von Trient in das Leben der Gläubigen einzupflanzen. Die Erhebung des heiligen Thomas zum Kirchenlehrer wird nun verständlich. Was Not tat, das war eine starke intellektuelle Autorität, die nicht nur die Summe des kirchlichen Glaubens verlässlich darlegte, sondern zudem argumentativ verantworten half. Es existieren viele Aussagen von Päpsten über Thomas. Allen ist eines gemeinsam. Thomas von Aquin wird in der Kirche als der Theologe betrachtet, der den katholischen Glauben am besten dargestellt, beschrieben und begründet hat. In seiner Lehre und Sprache findet sich die Kirche in dem, was sie glaubt, am besten wieder. Bei Thomas sah sich die Kirche am besten verstanden. Aus diesem Grund wurde Thomas schon sehr früh der Doctor Communis genannt, der allgemeine Lehrer, der Lehrer für alle und jeden. Thomas von Aquin starb am 7. März des Jahres 1274 in der italienischen Zisterzienserabtei Fossa Nova zwischen Rom und Neapel. Nachdem er zwei Tage zuvor die heiligen Sterbesakramente empfangen hatte, sprach er folgendes Gebet: Ich empfange dich, Preis der Erlösung meiner Seele. Ich empfange dich, Wegzehrung meiner Reise. Zu dessen Liebe ich studiert, gewacht, gearbeitet, gepredigt habe, über den ich gepredigt und den ich gelehrt habe. Wenn ich Falsches über die Sakramente oder andere Themen gelehrt haben sollte, so unterstelle ich dies dem Urteil der Heiligen Römischen Kirche. Dieser Kirche gehorsam verlasse ich nun mein Leben. Diese waren die letzten Worte des heiligen Thomas, soweit sie überliefert sind. Das Urteil der Kirche über seine Lehre haben wir bereits in Andeutungen kennengelernt. Aber der Text zeigt auch, wie sehr Thomas sich selbst als Mensch der Kirche betrachtete, ohne deren Zustimmung er auf nichts beharren wollte. Thomas, der viele theologische Probleme einer endgültigen Lösung zugeführt hatte und dabei kein intellektuelles Risiko scheute, wäre es nie im Leben eingefallen, sich als Reformator zu verstehen. Er empfand eine tiefe Verantwortung für die Kirche, als deren Glied er sich betrachtete, was auch bedeutete, dass er darum wusste, ohne die Kirche nicht zu sein. Seine Erhebung zum Kirchenlehrer war auch unter diesem Gesichtspunkt ein Zeichen. Martin Luther hatte keinen Zweifel daran zugelassen, mit der metaphysischen Theologie des heiligen Thomas gar nichts anfangen zu können. Er sprach offen davon, ex parte nominalistarum zu denken, als Parteigänger des Nominalismus, einer Form antimetaphysischen Denkens, die in etwa dem neuzeitlichen Positivismus nahe kommt und jede metaphysische Realität dekonstruiert. Das musste darum schwere ekklesiologische Folgen zeitigen, weil das Wesen der Kirche nur mit den Mitteln des metaphysischen Denkens in seiner Tiefe erfasst und beschrieben werden kann. Es ist kaum zu leugnen, dass Luther denen, die ihm folgen wollten, vor allem eines genommen hat, die Kirche, von der der Glaube sagt, dass sie zugleich eine natürliche wie übernatürliche Wirklichkeit ist, ein von Gott gewolltes und gewirktes Geheimnis. Thomas von Aquin wurde nach einem gut dokumentierten Prozess am 18. Juli des Jahres 1323 von Papst Johannes dem 22. in Avignon heilig gesprochen. 49 Jahre nach seinem Tod, in etwa so vielen, wie er gelebt hatte. Vielleicht sah der Papst damals bereits die Gefahr des Nominalismus, wie auch immer es sei. Die liturgische Feier der Heiligsprechung des Thomas wies einige Besonderheiten auf, die uns verstehen lassen, welche Bedeutung diesem Akt der Kirche zukam. Die Messe, die der feierlichen Kanonisierung folgte, war nicht, wie es zu erwarten gewesen wäre, die der Bekenner. Vielmehr wählte Johannes der 22. das liturgische Formular der Kirchenlehrer. Die Messe in medio ecclesiae, inmitten der Kirche, mit dem Vers Os Justi Meditabitur Sapientiam, der Mund des Gerechten betrachtet die Weisheit, die allein den heiligen Augustinus und Ambrosius vorbehalten war. Das Evangelium entsprach jenem, das die Liturgie auf alle vier lateinischen Kirchenväter bezog, Vos estis lux mundi, ihr seid das Licht der Welt. Am deutlichsten jedoch zeigte die Wahl der Prophetie, in welches Licht Papst Johannes der 22. die Gestalt des heiligen Thomas rücken wollte. Das geläufige Formular der Messe für die vier Kirchenväter sah eine Stelle aus dem 2. Timotheusbrief des heiligen Paulus vor. Ich beschwöre dich vor Gott und vor Christus, verkünde das Wort gelegen und ungelegen. 2. Timotheus, 4. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Für die Heiligsprechung des Thomas von Aquin wählte der Papst persönlich einen Abschnitt aus dem Buch der Weisheit. Daher betete ich, und es wurde mir Einsicht verliehen. Ich flehte, und der Geist der Weisheit kam über mich. Ich stellte sie höher als Zepter und Throne, und Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich zu ihr. Mehr als Gesundheit und Schönheit liebte ich sie und gab ihrem Besitz den Vorzug vor dem Licht, denn nie verlöscht der Glanz, den sie ausstrahlt. Arglos lernte ich, neidlos teilte ich sie mit, ihren Reichtum verberge ich nicht. Buch der Weisheit, 7. Kapitel, die Verse 7 bis 14. Die Kirche neigte sich in der Person ihres sichtbaren Hauptes vor einem einfachen Predigerbruder, den Gott dazu auserwählt hatte, dem Geheimnis, aus dem sie selbst lebt, Verstand und Stimme zu geben. Und da dieses Geheimnis wurzelt im Sakrament der allerheiligsten Eucharistie, hören wir nun jenen Gesang, in dem Thomas seine Liebe zum eucharistischen Christus Ausdruck verliehen hat. Das berühmte Adoro te devote. In der Kirche hat immer der Grundsatz gegolten, die Heiligen seien uns gegeben ad admirandum non ad imitandum, um sie zu verehren, aber nicht unbedingt, um sie nachzuahmen. Das ist so, weil die Verehrung der Heiligen im Grunde die Gnade meint, kraft derer Gott sie zu dem werden ließ, was sie auf je eigene Art geworden sind. Viele von ihnen sind Heroen des Glaubens, deren Leben von wundervollen Geschehnissen bestimmt ist. Sieht man aus dieser Perspektive auf das Leben des heiligen Thomas von Aquin, so mag dessen Unauffälligkeit verstören. Thomas wurde unbekannten Datums der Jahre 1223 oder 1224 als Spross der gräflichen Familie von Aquino auf dem Schloss Roccasecca bei Neapel geboren. Er hielt seine Schulbildung als Oblate der Benediktinerabtei Monte Cassino, deren Abt er nach den Plänen seiner Eltern einmal werden sollte. Sein Studium begann er an der soeben gegründeten Universität von Neapel, wo er auch gegen den energischen Willen seiner Familie in den jungen Dominikanerorden eintrat. Paris, Köln, wieder Paris, Neapel, Orvieto, Rom, wieder Paris, wieder Neapel. 1274, Tod bei den Zisterziensern in Fossa Nova. Das sind die Stationen seiner Karriere. Und was hat er an all diesen Orten getan? Studiert, geschrieben und unterrichtet. Thomas führte das zurückgezogene Leben eines Professors oder, wie man damals sagte, eines Magisters der Theologie. Und dennoch war er kein anämischer Stubenhocker, gezeichnet von akademischem Ehrgeiz und weltfremdem Gehabe. Thomas war Dominikaner, was ihn nicht nur zur Armut und Demut verpflichtete, also zu einem ganz auf den gekreuzigten Herrn bezogenen Leben, sondern auch dazu, seine vielen Reisen durch das halbe Europa zu Fuß zu bewältigen. Historiker haben errechnet, dass Thomas von Aquin in seinem Leben 15.000 Kilometer gewandert ist. Und Wandern prägt. Es hält nicht allein das Leben schlicht, denn es zwingt zu Wesentlichkeit und Anspruchslosigkeit im ganz praktischen Sinn, sondern fügt ein in Welt und Denken, in Natur und Kontemplation. Der regelmäßige Takt der Schritte setzt den Geist frei für den spekulativen Gedanken. Und was heute als zuweilen fragwürdige Erfahrung modischer Jakobspilger berichtet wird, war dem Thomas selbstverständlich. Das stille Gehen in einer natürlich sprechenden Welt über Hunderte, ja Tausende von Kilometern. Hat man dies einmal erfasst, gerät man schnell in einen merkwürdig technischen Widerspruch. Die Historiker gehen heute davon aus, dass die mittelalterliche Ikonografie Frucht eines symbolischen Sehens gewesen ist, das sich weniger an der authentischen Gestalt als an der Gestalt als Ausdruck innerer Realitäten orientierte. Der Sünder ist hässlich, der Fromme schön. Auch die heute so wichtige körperliche Präsenz des Menschen unterlag im Mittelalter einer uns fremden Bewertung. Geht es den Hochglanzmagazinen um die Erscheinung an sich, verabschiedet von der Frage, was der so erscheinende Mensch eigentlich tut, so relativierte die mittelalterliche Ästhetik den körperlichen Anschein streng auf das damit verbundene biografische Konzept. Die Beurteilung körperlicher Attribute entsprach also nicht absoluten Maßstäben, sondern wurde je neu vermessen, je nach den konkreten Bedürfnissen eines Menschen. Fettleibigkeit gilt also nicht in sich als ingustiös, sondern wird zu einer negativen Eigenschaft erst dann, wenn sie den König daran hindert, ein Pferd zu besteigen. Wie verhielt es sich also mit dem Wanderer Thomas und der einhelligen Aussage aller Quellen, Thomas sei magnes pro stature et pinguis et calvus super frontem gewesen, von großer Statur, über der Stirn kahl und dick bis pinguissimus, außerordentlich dick. Wie ist ein solches Zeugnis zu lesen? Nach allem bisher darüber Gesagten ergibt sich zunächst aus der Tatsache, dass niemand sich scheute, Thomas als schwer übergewichtig zu bezeichnen, die Neutralität einer solchen Aussage. Aus dieser Neutralität folgt wiederum, dass Thomas durch sein quantitatives Gewicht nicht an seiner Lebensführung gehindert wurde. Und es ergibt sich drittens, dass diese Gestalt etwas aussagt über die innere Verfasstheit ihres Trägers, dass der Doctor Communis in sich ruhend erscheint, von Gelassenheit und Stabilität des Lebens und Denkens geprägt war. Die große Statur zeigt ihn als einen Großen des Geistes, der stand, wo er stand, und die Stirnglatze wird uns heute noch als Denkerstirn verständlich sein. Die Biografie des Wilhelm von Tocco, der übrigens die Fettleibigkeit unerwähnt lässt, gleichwohl aber von Magnitudo in corpore, von körperlicher Größe spricht, fügt noch hinzu, Thomas sei strohblond gewesen und mit einem großen Kopf gesegnet, um all die Organe aufnehmen zu können, die er zum Denken brauchte. Aber ist das nun alles nichts als ein ikonografisches Konstrukt, das hinter den inneren Werten die wahre Erscheinung des Thomas für immer verbirgt? Wenn man darum weiß, wie sehr die physische Erscheinung des Menschen tatsächlich Spiegel seiner seelischen Prägung ist, dann wird man hier mit mehr Glaubwürdigkeit rechnen, als der historische Hermeneutiker zulassen will. Der Gesichtsausdruck des Thomas wird als heiter und liebenswürdig beschrieben und die Konsistenz seines Körpers feinnervig und doch bemerkenswert robust. Dass von Thomas fast nirgendwo berichtet wird, er habe an Krankheiten gelitten, mag sein Richtiges haben. Doch muss man darum wissen, dass im Mittelalter eine ganze Liste von körperlichen Beschwerden nicht der Rede wert waren, weil sie schlicht als Teil des Lebens galten. So fehlt für das gesamte Mittelalter, immerhin für eine Zeit von 1000 Jahren, jegliche Erwähnung des Schnupfens, obgleich zur selben Zeit das Taschentuch neu erfunden wurde. Das damit versuchte Porträt des Thomas von Aquin bliebe unvollständig, würde es nicht von zwei Besonderheiten sprechen, die historisch unbezweifelbar mit seiner Person verbunden sind, seiner Zerstreutheit und seiner Handschrift. Die Zeugen berichten wiederum übereinstimmend von der Abstractio Mentis, die Thomas jederzeit und aller Orten überfallen konnte. Es gibt Zeugnisse dafür, dass diese mentale Abwesenheit im Laufe seines Lebens immer mehr zugenommen hat. Diese persönliche Eigenart besteht in der Fähigkeit, sich auf geistige Dinge so sehr konzentrieren zu können, dass alles andere in Vergessenheit gerät. Sie ist ein Zeugnis für die intellektuelle Kraft, die Thomas zweifellos besaß. Immer wieder war es notwendig, ihn in die Welt zurückzuholen. Dies geschah stets auf dieselbe Weise. Man musste heftig an seinem Habit ziehen. Hinzufügen sollte man an dieser Stelle die Auskunft, dass der Doctor Communis allein durch diese Fähigkeit, seine geistigen Kräfte zu konzentrieren und seine Aufmerksamkeit beliebig umzulenken, seinen Körper geradezu schmerzunempfindlich machen konnte. Stellte sich oben die Frage, unter welchem Gesichtspunkt historische Quellen glaubwürdig sind und wie sie gelesen werden müssen, so gibt es ein Zeugnis des Thomas von Aquin, das von diesem Problem ihn überhaupt nicht berührt ist, seine Handschrift. Von Thomas existieren umfangreiche Autographen. Und dies ist nun gerade darum ein so erregender Umstand, weil es sich dabei eben um eine primäre Quelle handelt, die nicht in der Perspektive eines zweiten oder dritten steht und damit immer auch subjektiv bleibt. Dies ist nicht ein Zeugnis über Thomas, wie glaubwürdig es auch immer sein mag, sondern ein Zeugnis, das Thomas selbst hinterlassen hat. Das erste und unübersehbare Merkmal dieser Schrift ist ihre verstörende Unlesbarkeit. Ein bekannter österreichischer Politiker hat einem Journalisten einmal gesagt: Herr Journalist, ich denke schneller, als ich rede. Für Thomas gilt ganz offensichtlich, dass er schneller dachte, als er schreiben konnte. Seine Handschrift erinnert eher an ein Stenograf, das mit dem Fluss der Gedanken kaum Schritt halten konnte. Sie ist Zeugin einer außergewöhnlichen Liquidität des Denkens. Hätte Thomas noch unter den Bedingungen des 12. Jahrhunderts schreiben müssen, das erst spät zur Form der gebundenen Schrift fand, er wäre verloren gewesen. Papst Pius XII. Ordnete eine graphologische Analyse der ungewöhnlichen Handschrift des Thomas von Aquin an. Nun mag man die Ergebnisse solcher Untersuchungen mehr oder weniger nützlich finden, um etwas über den Charakter des Schreibers zu erfahren. Dennoch sind die Ergebnisse ebenso erstaunlich wie aufschlussreich. Die Expertise ergab, dass Thomas seinem natürlichen Charakter nach außergewöhnlich libidinös veranlagt gewesen sein muss. Ähnliche Untersuchungen ergaben zum Beispiel für die heilige Theresia von Avila Ähnliches. Er muss von starken Emotionen und zugleich außergewöhnlicher Kraft des Willens und des Denkens geprägt gewesen sein. In der abschließenden Edition dieses Gutachtens wurden diesem Befund die bekannten Lebenszeugnisse über Thomas gegenübergestellt. Seine Reinheit, die nach 1450 zu seinem Beinamen Doctor Angelicus, der engelgleiche Lehrer, führte, seine Gutmütigkeit und Gelassenheit. Wie ließ sich diese Differenz von natürlicher Anlage und tatsächlichem Leben erklären? Mit den Augen des Glaubens betrachtet, gibt es dafür nur eine Erklärung: die Gnade Gottes, die Thomas half, seine Natur gemäß den göttlichen Geboten zu formen und zu bezwingen. Aber wie geschah dies? Wer so fragt, erhält eine eher schlichte Antwort. Indem Thomas mit aller Konsequenz das tat, zu dem er sich aufgrund der von Gott gegebenen Talente berufen sah. Und welche Talente waren das? Allesamt Talente außergewöhnlicher intellektiver Kraft. Das Mittelalter kannte Schicksal und Begriff des Genies noch nicht, wie er im 19. Jahrhundert zur Gestalt des Abenteurers und Übermenschen weiterentwickelt wurde. Dennoch hätte Thomas seinen Anlagen gemäß ohne Zweifel diesem Ideal entsprechen können, wenn es denn denkbar gewesen wäre und er selbst es gewollt hätte. Aber gleichzeitig ist es gerade dieser Begriff des Genies, der uns helfen kann zu sehen, wie sehr Thomas von der neuzeitlichen Versuchung geistigen Prometismus frei war. Friedrich Nietzsche, der diesbezüglich prototypisch agierte, schreibt: Philosophie ist freiwilliges Leben in Eis und Hochgebirge. Die Frage nach dem Ganzen und dem Grunde macht einsam, bringt das außerordentliche Leben hervor, trennt vom bürgerlichen Alltag der Kleinhäusler und ihrer Sicherheiten, mündet in der Verachtung für ein angepasstes und biederes Leben. In diesem Zusammenhang fallen bei Thomas vor allem zwei Dinge auf. Eine für den heutigen Leser geradezu fremde Vernachlässigung der Subjektivität des Autors und damit zusammenhängend das Konzept des Studiums und der Lehre als Opus Divinum. Dabei besteht der innere logische Zusammenhang darin, dass das Zweite das Erste plausibel macht. Fangen wir also mit diesem an. Wenn heutigen Tages ein vielgelesener Autor philosophischer oder theologischer Bücher von sich behauptete, er schriebe einzig und allein in Blick auf das Bonum Commune, das heißt, sein Motiv bestände in nichts anderem als dem, der Gemeinschaft seiner Leser zu dienen, so fände das nicht allein wenig Glauben, sondern würde vor allem ein wenig lächerlich wirken. Paradoxerweise wäre der moderne Leser von seinem Autor leidlich enttäuscht. Viel eher erwartet er seitens des Autors Desinteresse an seinem Leser. Es will geradezu so scheinen, als fungiere die selbstverliebte Arroganz des Schriftstellers als Garant für die Glaubwürdigkeit seines Textes. Im streng theologischen Kontext wäre darum die Auskunft, ein Theologe betriebe seine Sache aus keinem anderen Grund als dem Gebot des Herrn zu folgen, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, oder keiner hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde, ein Sonderfall der Lebensregel, man merkt die Absicht und ist verstimmt. Es ist leicht durchschaubar, warum dieser Zusammenhang besteht. Der Leser will einfach nicht erpresst werden. Das heißt, der moralische Appell wird immer irgendwie als Nötigung empfunden. Und in einer Zeit zunehmender naturalistischer Reduktion des Menschen gilt die dienende Lebensform schon an sich für ein Projekt mit doppeltem Boden. Wer dann noch als Autor hinzufügt, er tue dies alles um der Rettung seines Lebens willen oder um die Heiligkeit zu erlangen, die eben den Dienst an den Brüdern fordere, von dem würden nicht wenige urteilen, er bewege sich in einem vormodernen Sprachspiel und in den Grenzen magischen Denkens. Wer sich aus diesem Dilemma durch historische Einreihung zu retten versucht, wie Canetti es als Möglichkeit, mit seinen Zeitgenossen in Frieden zu leben, in der Blendung vorschlägt, also darauf abzielt, solche Auskünfte dann für glaubwürdig zu halten, wenn sie mentalitätsgeschichtlich als typisch mittelalterlich entlastet werden können, der sieht sich hier gründlich getäuscht. Es geschieht nicht selten, dass man Auskunft über die Motive des Handels eines Menschen gerade durch das erhält, was andere an diesem Menschen tadeln. Und so verwundert es nicht wenig, wenn jenseits der geläufigen Differenz von modernem und mittelalterlichem Denken, also des zeitlichen Unterschiedes, in den der Mensch vermeintlich vollständig eingeschlossen lebt, von seinen Zeitgenossen, weltlichen Klerikern, dem Thomas von Aquin die kritische Frage gestellt wurde, wie es denn möglich sein solle, sola studii contemplatione, allein durch die Betrachtung des geistigen Lebens sein eigenes Heil zu erlangen. Dieser Einwand ist es wert, näher beleuchtet zu werden. Was bedeutet des Näheren der Auftrag Jesu, geht hin und lehret alle Völker? Und anders der Aufruf des heiligen Paulus, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Zu welcher Handlungskultur führt das innere Erlebnis, das dem Wort »Die Liebe Christi drängt uns« entspricht? Oder noch einmal anders, was wollte Johannes der 22. sagen, als er den Text aus 2 Timotheus »Ich beschwöre dich vor Gott und vor Christus, verkünde das Wort« durch einen Text aus dem Buch der Weisheit ersetzte, der auf die an Thomas von seinen Gegnern gerichtete Frage indirekt eine Antwort gab. Wie viel Zeit verlangt die Vorbereitung einer guten Predigt? George Bernanos legt in seinem Roman Tagebuch eines Landpfarrers dem väterlichen Mentor des Pfarrers von Autrecourt die quälende Frage in den Mund, das Wort Gottes, was haben wir damit gemacht? Und ein pseudo-albertinischer Text des Spätmittelalters nennt Maria deswegen die größte aller Theologen, weil sie 9 Monate und 30 Jahre den intimsten Umgang mit dem Worte Gottes hatte um dann selbst zu einer Predigt aus nur einem einzigen Satz anzusetzen. Was er euch sagt, das tut. Woraufhin Jesus in der Wandlung von Wasser und Wein seine Herrlichkeit offenbarte. Ein herrliches Beispiel für jeden Prediger. Wie viel Kontemplation braucht also die Verkündigung der ewigen Wahrheit, die Christus ist? Thomas hat die Ereignisse im Hause der Martha, die das Lukas-Evangelium im 10. Kapitel in Versen 38 bis 42 schildert, durch eine differenzierte Brille gelesen. Nach ihm ist beides notwendig. Das Lauschen auf das Wort Jesu ebenso wie zumindest unter den gegebenen Umständen die viele Sorge um eine noch weithin unerlöste Welt. Und dies, wie Thomas betont, nicht nebeneinander, sondern durcheinander. Contemplare et contemplata aliis tradere. Betrachten, denken, studieren und das Gedachte, Studierte und Betrachtete anderen weitergeben. Das gilt ihm als ideales Lebensprogramm jenseits des professionellen Gegensatzes von Klaustrales und Säkulares, von monastischem und weltlichem Leben, in den das Mittelalter den Jünger Christi verwies. Dass die Welt ihm ganz persönlich aufgetragen war im Sinne der ihm verliehenen Talente der Weisheit und des Verstandes, konnte Thomas nicht von der Forderung trennen, seine Brüder zu lieben und ihnen gemäß dem 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums und dessen 13. Vers mit eigenen Händen Nahrung zu geben. Es ist an dieser Stelle wichtig, an die Charismenlehre des heiligen Paulus zu erinnern. Paulus stellt im 1. Korintherbrief, dem 12. Kapitel und 7. Vers klar, dass jedes Charisma ausschließlich relativ auf die Gemeinschaft der Kirche gegeben wird. Und das, wenn denn gilt, ohne die Liebe sei dies alles nichts, die Liebe dann eben auch die Form eines Charisma annehmen könne. Paulus sagt das so: Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes gegeben zum allgemeinen Nutzen. Ein Charisma gilt also nicht als privates Seelenornament, sondern konstituiert kirchliche Verantwortung. Im klaren Bewusstsein dieser theologischen Auskunft organisierte Thomas von Aquin seinen Tagesablauf auf das alleinige Ziel hin, der Kirche mit seinen Begabungen zu dienen. Über den Tagesplan, den Thomas zumindest in seinen letzten Jahren streng beibehielt, sind wir einigermaßen gut unterrichtet. Thomas von Aquin gehörte zu jener Gattung von Menschen, die man Lerchen nennt. Er stand früh auf, um bereits vor Beginn der Matutin in der Kirche sein zu können. Sobald er jedoch den Konvent kommen hörte, zog er sich zurück. Täglich feierte er die Heilige Messe und nahm an einer zweiten Messe teil, die seiner unmittelbar folgte. Nachdem er in der Sakristei die liturgischen Gewänder abgelegt hatte, hielt er sofort seine Vorlesung. Dann begann er bis zum Mittagessen zu schreiben und zu diktieren. Anschließend zog er sich zur Meditation und zur Siesta in seine Zelle zurück. Nach der Siesta begann er wieder zu schreiben, eine Tätigkeit, die sich bis tief in die Nacht fortsetzen konnte. Auffällig mag sein, dass er außer an der Komplett an keiner der kanonischen Gebetszeiten teilnahm, aber das entsprach den Gebräuchen der Dominikaner, die für die Lehrer der Theologie entsprechende Dispensen vorsahen. In diesem reglementierten Rahmen entstand das umfangreiche literarische Werk des heiligen Thomas von Aquin, das mehr als alles andere von seiner Persönlichkeit Zeugnis gibt. Dieser letzte Satz muss freilich erklärt werden. Wir hatten bereits weiter oben davon gesprochen, bei Thomas begegne dem modernen Leser eine fremdartige Vernachlässigung der Subjektivität des Autors. Seine Texte geben uns nur indirekt Hinweise auf seine eigene Frömmigkeit und religiöse Erfahrung. Dies ist so, weil es um beides überhaupt nicht geht. Die so unterschiedlichen Produkte seines schriftstellerischen Bemühens kreisen sämtlich um die Vollendung des Erkennens in der Wahrheit. Der Leser begegnet hier einem Denken, das sich die Wahrheit zutraut. Alles andere wäre für Thomas widersinnig gewesen und nicht der Mühe wert, die er sich machte. Eine solche Position mag dem modernen Relativismus naiv erscheinen, begegnet bei Thomas hingegen als Ausdruck eines optimistischen Verständnisses vom Menschen. In der Summe wieder die Heiden, seinem zweiten großen Hauptwerk, schreibt er: Das letzte Ziel jeglichen Seienden ist das, wohin das Seiende durch seine Tätigkeiten zu gelangen sucht. Der Mensch aber ist bestrebt, durch alle ihm eigenen geordneten und recht gerichteten Tätigkeiten zur Schau der Wahrheit zu gelangen. Denn die Handlungen der auf das Tun gerichteten Tugenden sind Vorbereitungen und Dispositionen für die auf die Schau gerichteten Tugenden. Das Ziel des Menschen ist es also, zur Schau der Wahrheit zu gelangen. Dazu also wurde die Seele mit dem Körper vereint, und darin besteht das Menschsein. Dadurch, dass sie mit dem Körper vereinigt wird, verliert die Seele also nicht ein bereits besessenes Wissen, vielmehr wird sie mit ihm, dem Körper, vereinigt, um Wissenschaft zu erwerben. Versuchen wir abschließend, diesen Text zu verstehen. Das nachhaltigste Erbe der antiken Philosophie im Christentum besteht in dessen allmählicher Prägung durch den Platonismus. Dies ist an sich ein komplexer Prozess, der hier nicht in seinen Entwicklungen und in seinen Verästelungen nachvollzogen werden kann. Ein wichtiges Ergebnis dieser Theorieanleihe besteht jedoch zweifellos in einer pessimistischen Anthropologie, die ermutigt durch bestimmte Aussagen des heiligen Paulus von den Kirchenvätern oft naiv und unkritisch übernommen wurde. Zwar verbot der christliche Schöpfungsglaube, Materie und damit Körperlichkeit als ein negatives Gegenprinzip zum göttlichen Erstprinzip zu betrachten, denn auch die Materie musste von Gott geschaffen und damit als gut gedacht werden. In der Lehre vom Menschen aber hat vor allem der heilige Augustinus, wie es bei Spätberufenen nicht selten vorkommt, dem wenig Beachtung geschenkt. Wenn der heilige Paulus vom Leib, der dem Geist widerstreitet, spricht, so erkannten die Theologen des spätklassischen Christentums darin ohne Schwierigkeiten die Lehre Platons wieder, nach der der leibliche Mensch nichts anderes ist als der Anschein eines Menschen. Der Mensch selber hingegen wurde allein in dessen Seele, dem Prinzip seines Lebens und Ursprung dessen Erkennens gesucht. Den Leib sah Platon als Vehikel der Zeit und als Grab und Gruft der Seele, als gegenpsychisches Phänomen, durch das die Seele in der ihr eigenen intellektuellen Natur und Kraft behindert wird. In seinem Dialog Menon hatte Platon zu zeigen versucht, dass die menschliche Seele von Ewigkeit her mit allem informiert ist, was es im Angesicht der ebenso ewigen Ideen zu schauen und zu erkennen gibt. Aufgrund eines tragischen Unfalls ist sie am schlimmsten Tage ihres an sich ewigen Lebens in die Materie, das heißt einen Leib, gefallen. Dieser Leib wirkt in der Seele analog zum Fluss Lethe der griechischen Mythologie, das Vergessen aller Informationen, die diese, die Seele, bereits empfangen hatte. Das paradoxe Ergebnis bestand nun darin, dass für Platon das Wesen allen Lernens in fortgesetzten Akten der Wiedererinnerung an das besteht, das die Seele eben schon immer weiß. Wissen wird wiedergeboren. Es muss wiedergeboren werden. Und wie jede biologische Geburt nicht ohne Mühen und Schmerzen, für die wiederum der Körper verantwortlich ist. Damit dies nun leichter geschehen kann, bedient sich der Mensch eines Lehrers, der ihm jedoch nichts Neues beibringt, sondern bei der Geburt des immer schon Dagewesenen und Gewussten assistiert. Platon hält die Analogie zur Geburt so weit durch, dass er den Lehrer als Hebamme bezeichnet und seine pädagogische Kunst als Geburtshilfe. Als Prototypen solcher Geburtsassistent stellt Platon seinem Leser die literarische Gestalt des Sokrates vor. Ermutigt wurde Platon zu dieser Sicht der Dinge auch durch die griechische Sprache, deren Wort für Wahrheit, wie jedes andere griechische Substantiv, einen Prozess und Vollzug, ein Vorkommen ausdrückt, das Aufheben nämlich des ins Vergessen fallenden und geratenen, des Schicksals eben der Seele auf der Reise vom einen Gestade des Flusses Lethe zum anderen, eben die Aletheia, das griechische Wort für Wahrheit. Denkt man über diesen Zusammenhang genauer nach, so kommt am Ende heraus, dass es bei allem Bemühen um Erkennen qua Wiedererkennen im Grunde darum geht, aus dem Leib herauszukommen. Leib und Erkennen, die beiden widerstreiten sich wie Feuer und Katze, Wasser und Hund. Und warum dann eigentlich nicht gleich sterben? Warum den Leib als die dem Menschen innewohnende Widersprüchlichkeit nicht gleich ablegen? Diese extreme Konsequenz hat Platon nicht gezogen, da der Selbstmord der Tugend der Tapferkeit widerspricht. Aber die Auffassung, Erkenntnis sei nur dem möglich, der sein Mühen um sie in eine asketische Lebensweise umsetzt, die zum Ziel hat, den Leib zu bezwingen und diesbezüglich zu Lebzeiten dem Sterben so nahe wie nur irgend möglich zu kommen, war für spätere Nachfolger Platons mehr als nur eine gedankliche Konsequenz. Es war schon gesagt worden, dass die Kirchenväter, westliche nicht weniger als östliche, sich diesem Denken weitgehend unkritisch öffneten. Die pessimistische Anthropologie des heiligen Augustinus, kraft derer die Freiheit des Menschen als Quelle allen sittlichen Handelns geradezu aufgehoben scheint und bereits in den Augen des Säuglings das Böse flackert, ist dabei weniger der Heiligen Schrift als den platonischen Versuchungen zu verdanken, denen Augustinus immer wieder unterlag. Natürlich muss man mit solchen Urteilen vorsichtig umgehen. Jedoch wird kaum jemand leugnen, dass dem Christentum auch heute noch mit Häme eine sinistre Leibfeindlichkeit weniger nachgesagt als vorgeworfen wird. Aber hatte nicht die Schrift gelehrt, der Mensch sei von Gott geschaffen worden nach seinem Gottesbild und auf sein Gleichnis hin? Wer hier weiter nachfragt, worin denn an diesem Geschöpf Mensch das Bild und Gleichnis Gottes konkret zu suchen sei, der ist bei solchen Fragen zweifellos platonisch motiviert, also eben in einem präzisen Sinn nachträglich darauf aus, den Menschen nicht als Ganzen nehmen zu müssen. Was ihn da motiviert hat, ist die Korrektur eines Missverständnisses, das dem Schöpfer gleichwohl ein Risiko wert war. Und Gott, schreibt die Schrift, bildete den Menschen aus Staub von dem Erdboden und blies in seine Nase einen Lebenshauch. Und so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Genesis 2. Noch viele Jahrhunderte später stand dem Sänger der Psalmen seine agrarische Herkunft deutlich vor Augen. Deine Hände haben mich, o Herr, gemacht und gebildet. Psalm 118. Und wann immer die Heilige Schrift das Motiv vom Töpfer aufnimmt, um den Menschen an seine Stellung vor Gott zu erinnern, erhebt sich etwa das Gefäß gegen den, der es gemacht hat? Erinnert sie ihn an seine Herkunft von der Scholle des Ackers? Es ist schon verwunderlich, nach 2000 Jahren zugeben zu müssen, dass der Platonismus in seinen facettenreichen Formen die öffentliche Erscheinung des Christentums mehr geprägt hat als die Heilige Schrift. Aber es ist Zeit, zu Thomas von Aquin zurückzukehren. Er war der Letzte, der nicht um das spekulative Genie Platons gewusst hätte. Aber er stand ihm nicht unkritisch gegenüber. Thomas hat immer wieder betont, dass es in den Dingen der Philosophie keine Autoritäten gibt. Dass hier nichts anderes von Bedeutung ist als die Frage nach der Sache selbst. Wird so sachlich nach der Natur des Menschen gefragt, so beharrt Thomas zunächst darauf, nirgendwo sehen zu können, dass die menschliche Seele vorinformiert wäre. Er bezeichnet sie darum, dabei auf den Schultern des Aristoteles stehend, als eine Tabula rasa, als eine leergewischte Tafel. Für Thomas steht fest, alles Wissen, das der Mensch erwirbt, erwirbt er durch Erfahrung. Dabei geht er so weit, die geschichtliche Entfaltung der wesensorientierten Erkenntnisfähigkeit des Menschen, des Intellektes, selbst an eine Erfahrung zu binden. Diesmal auf den Schultern des islamischen Philosophen Avicenna stehend, erklärt Thomas, Illud autem quod primo intellectus concipit quasi notissimum, et in quo omnes conceptiones resolvit est ens. Dieser Satz steht bezeichneterweise am Anfang seiner Abhandlung über die Wahrheit. Das Erste, das dem Intellekt einfällt, ist das Sein. Alles Übrige, das er erfasst, erfasst er nur in diesem ersten Erfassen, nämlich, dass es ist. Damit beschreibt Thomas das Verhältnis des Intellektes zum Sein als schlechthin analogielose Beziehung. Eine Feststellung, die darin gründet, dass das Sein als Primum Notum, als das Erstbekannte, den Intellekt überhaupt erst aufweckt. Das erste Erfassen des Intellektes ist ihm selbst Ursprung, ist Prinzip seiner selbst. Wenn in dieser Sache überhaupt an eine Analogie gedacht werden kann, dann an die Beziehung zwischen Scientia und Sciendum, von Wissen und Gewusstem. Aber auch das trifft die Sache nicht wirklich. Die Frage nach dem Ursprung des Intellektes als der Befähigung zur Wahrheit wird von Thomas mit einem strengen Verweis auf das Sein beantwortet. Der Intellekt gründet im Sein, das ihm, dem Intellekt, aufgeht. Oder das Erfassen des Seins durch den Intellekt und der Ursprung des Intellektes fallen zusammen. Wo aber gerät das menschliche Erkennen an diese Erfahrung, die als Erfahrung des Seins zugleich der Ursprung des Intellektes selbst ist? Thomas beharrt immer wieder darauf, quod nihil est in intellecto, quod non primo erat in senso, dass nichts im Intellekt ist, das nicht zuerst in den Sinnen war. Dabei liegt das konstituierende Werk des Intellektes darin, an dem von den Sinnen beigebrachten Erkenntnisbild ein ihm Verwandtes auszumachen, das dann als Sein im Intellekt anwesend wird. Ohne die sinnliche Erfahrung jedoch könnte der Intellekt als höchste Instanz der menschlichen Seele rein gar nichts von dem erfassen, was dem Menschen zu erkennen gegeben ist. Damit wird nun die Differenz zum Platonismus deutlich. Für Plato beruht alles geistige Erfassen auf Konnaturalität. Nur die geistige Seele ist fähig, die geistigen Realitäten, die Platon Ideen nennt, zu erkennen. Der Körper hingegen macht die Seele blind, da er den Ideen nicht an Natur gleich ist. Für Thomas hingegen gilt, dass die menschliche Seele, weil sie eben menschliche Seele ist, ohne den Körper ihre Lebenstätigkeiten überhaupt nicht ausüben kann. Und weil für ihn nicht die ewigen Ideen, sondern die konkrete materielle Welt erster Gegenstand der Wahrheit sind, sieht er die Dinge so, dass die Seele des Menschen sich Materie zu einem Körper organisiert, um durch diesen mit der körperlichen Welt in Kontakt treten zu können. Dies hat nun für Thomas weitreichende Folgen. vor allem auf dem Gebiet der Lehre vom Menschen und dessen geschichtlichem Dasein, die jedoch hier nicht weiter entfaltet werden können. Eines jedoch ist sichtbar geworden. Die Leiblichkeit des Menschen gilt für Thomas als Weg zur Wahrheit, weil sie ein Weg zum Sein ist. Wahrheit nämlich und Sein sind dasselbe. Ens et verum convertuntur, wie Thomas sagt. Vielleicht genügt an dieser Stelle ein schlichter Hinweis auf die Eschatologie, um zu verstehen, wie stark sich das Denken des Thomas von Aquin von den anämischen Befürchtungen unterscheidet, die viele moderne Menschen mit dem Christentum verbinden. Thomas sagt zur Frage der Auferstehung des Fleisches: Es ist notwendig, auf der leiblichen Existenz des Menschen im Himmel zu bestehen, denn ohne sie wäre die Freude der Seligen nicht vollendet, und zwar, weil sie Menschen sind. Das Sein des Menschen nämlich besteht in seinem Leiblichsein. Kann man hier einen Hintergrund erkennen, irgendein lebensweltliches Motiv, das Thomas veranlasste, dem platonischen Doketismus eine Vision gegenüberzustellen, die dem katholischen Glauben nicht widerspricht? Ist es nicht am Ende der Blick auf den gekreuzigten Christus, der hier zum letzten Maßstab eines Denkens wird, das um die Vereinigung von menschlicher und göttlicher Natur in der Person dessen wusste, der um des menschlichen Heiles willen unser sterbliches Fleisch angenommen hat? Wird nicht die wahre Natur des ersten Adam nur dem ersichtlich, der sie im Licht des zweiten Adam, Christus, zu deuten weiß? Und ist nicht am Ende die Weisheit eine Gabe, die dem geschenkt wird, der demütig darum bittet? Thomas von Aquin hat dies alles gewusst und aus diesem Wissen heraus gehandelt. Vor Beginn seines täglichen Studiums sprach er darum häufig dieses Gebet, mit dem wir unsere Gedanken schließen wollen. Unnennbarer Schöpfer, der du zu Hütern der Schätze deiner Weisheit drei Hierarchien von Engeln bestellt, ihnen in wunderbarer Ordnung den Raum über dem Feuerhimmel angewiesen und auch die Teile des Weltalls höchst kunstvoll angeordnet hast. Du, der mit vollem Recht der wahre Quell des Lichtes und der Weisheit und auch der Urgrund genannt wird. Durchdringe gnädig die Finsternis meines Geistes mit einem Strahl deiner Helle und vertreibe die doppelte Dunkelheit, in der ich geboren bin, die der Unwissenheit und die der Sünde. Du, der du selbst den Kindern deutliche Sprache schenkst, ergieße auf meine Lippen die Gnade deines Segens. Verleihe mir scharfen Verstand, gutes Gedächtnis und das Vermögen leichten Aufnehmens, sorgsamen Ausdeutens und hinreichenden Ausdrucks. Den Anfang ordne, den Fortschritt leite, das Ende erfülle. Durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen.
Credo, der Glaube der Kirche. Heute ging es um das Leben und Denken des heiligen Thomas von Aquin, des Lehrers der Kirche. Bei uns zu Gast war aus dem Stift Heiligenkreuz Pater Dominikus Trojan. Er war uns zugeschaltet und hat uns in das Leben und Denken des heiligen Thomas eingeführt. Herzlichen Dank, Pater Dominikus, für Ihre Ausführungen. Wir sind schon ziemlich am Ende unserer Sendung angekommen. Gestatten Sie zum Abschluss doch noch eine Nachfrage zu Ihren Ausführungen zum Ende Ihres Vortrages. Sie haben gesagt, dass der Intellekt im Sein gründet, das ihm im Erfassen aufgeht und gleichzeitig die Betonung des heiligen Thomas, dass dem Intellekt dieses Erfassen nicht möglich wäre ohne die sinnliche Erfahrung. Er könne das nicht. Die Leiblichkeit ist der Weg zur Wahrheit und das Sein des Menschen besteht in seinem Leiblichsein. Nun sind wir alle Menschen und wir sehnen uns doch immer wieder ins Platonische hinein und fragen uns, naja, warum ist das denn gut? Warum ist das gut, dass die Leiblichkeit der Weg zur Wahrheit ist? Könnte der heilige Thomas eine andere Antwort geben, als weil es so ist?
Ohne jeden Zweifel. Wäre der Leib nicht Weg zur Wahrheit und zugleich Weg zur Welt, also Ort, an dem der Mensch in seiner höchsten intellektiven Begabung der Wirklichkeit begegnet, dann wäre am Ende eben auch die Erfüllung aller Sehnsucht nach Wahrheit, nämlich die Schau Gottes in dessen Wesen, nicht Ziel des ganzen Menschen, nicht des Menschen, den Gott geschaffen hat, sondern eben nur eines Abstraktums, nur eines Teils des Menschen. Wir müssen hier ganz klar sehen, dass Thomas, der sehr stark aus der Idee der Schöpfung heraus lebt, den Menschen in seiner Ganzheit vom Heil erfasst und zum Heil berufen sieht. Und dies ist der Grund, weshalb er aus inneren Zwängen heraus, innerer Ermutigung hervor, wie man besser sagen müsste, eine Theorie der Erkenntnis hat, die den Leib mit einbezieht, ja, die so weit geht zu sagen, ohne Leiblichkeit vermag die Seele nicht zu erkennen. Es gibt darin ein Detail, das ich hier vielleicht anfügen möchte. Thomas war der Auffassung, dass nach dem Tod des Menschen, nachdem also die Seele sich vom Leib trennt, bis zum Augenblick der Wiedervereinigung mit dem Auferstehungsleib, die Seele tatsächlich keine weitere Erkenntnis hat. Das heißt, nur in ihren Erinnerungen lebt. Woraus dann auch ein ganz neuer Ernst auf unser geschichtliches Leben fällt. Denn wenn wir uns hier und jetzt bereits auf das vorbereiten, was kommt, so müssen wir sehr sorgfältig darauf achten, was wir in der Ordnung unseres Gedächtnisses zum Gegenstand unseres inneren Lebens machen. Denn nur das, was wir in uns hineinlassen und was dort in der Form des Gedächtnisses lebt, wird das sein, mit dem wir im Raum zwischen Tod und leiblicher Auferstehung umgehen werden. Also gute Bücher, gute Bilder, gute Musik. Thomas sagt ganz streng, in diesem Zwischenraum, wie lange auch immer er dauern mag, macht die Seele keine neuen Erfahrungen, denn sie entbehrt des Erfahrungsorgans, nämlich des Körpers.
Danke Ihnen, Pater Dominikus, dass Sie sich heute in der Credo-Sendung die Zeit genommen haben für uns, für diesen Vortrag. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Sie können sich, wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, den Gedanken von Pater Dominikus noch einmal nachgehen möchten, sich gern bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der 0700 7525 7520 in Deutschland. Erreichen Sie den ab morgen früh um 9 wieder mit der deutschen Vorwahl 0049 und dann 700 7525 7520, wenn Sie von außerhalb anrufen. Und Sie können auch einfach auf unsere Homepage schauen, horeb.org. Da finden Sie dann ab morgen diese Sendung auch im Podcast- und Download-Angebot. Pater Dominikus, zum Ende unserer Sendung möchten wir Sie noch um Ihr Gebet, um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper.
Amen.